Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Johanna Löchner. Sie ist Juniorprofessorin für Telepsychotherapie und mobiles Assessment am Universitätsklinikum Tübingen. Dabei hat sie sich in ihrer Arbeit insbesondere auf die Erforschung von Risiko- und Resilienzfaktoren für die Entstehung und zur Prävention psychischer Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und in der Familie mit Hilfe digitaler Technologie spezialisiert. Ich wollte von ihr wissen, wie gut digitale Anwendungen und Technologien heute schon in der Psychotherapie unterstützen können, welche Chancen da in der Zukunft noch vor uns liegen und wo vielleicht auch die Grenzen von künstlicher Intelligenz und anderen technischen Lösungen liegen. In diesem Kontext auch noch ein Hinweis auf die Beratungsangebote der Goldkind Stiftung. Unter goldkind-stiftung.de gibt es unter anderem eine Themensprechstunde für Eltern und Betroffene und auch ein Chatangebot.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Johanna, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über digitale Lösungen und digitale Innovationen in der Psychotherapie sprechen zu können und ein wenig darüber zu sprechen, wie gut die schon funktionieren, wie gut die Wirksamkeit ist, was heute möglich ist, wo vielleicht Grenzen sind. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Du beschäftigst dich mit dem Thema ja schon ziemlich lange, deshalb würde ich mal die erste Frage stellen. Ganz einfach vermeintlich stellen. Die Antwort ist dann wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Was können denn solche Tools heute schon? Also was müssen wir uns darunter vorstellen? Wenn das ein Laie hört, denkt er sich vielleicht, naja, vielleicht haben wir da eine KI und die ersetzt den Psychotherapeuten. Ich glaube, da sind wir ja noch lange nicht. Aber was können solche Tools und Lösungen heute schon leisten?
Ja, das ist allerdings eine einfache Frage mit einer komplexen Antwort drauf. Genau, also die Bandbreite ist da einfach riesig, was man unter digitalen Tools versteht. Also im Grunde könnte man ja auch eine E-Mail als digitales Tool verstehen oder auch einen Chat. Und das sind Dinge, die gibt's auch schon sehr, sehr lange, also seit 2010 ungefähr, dass man auch schon rein mit Textnachrichten eigentlich ja auch eine Intervention bestückt. Also wann fängt Psychotherapie eigentlich an? Wenn ich häufigen E-Mail-Verkehr habe mit meinen Patientinnen, dann ist das ja irgendwo auch schon eine digital vermittelte Intervention, mit der ich in deinem Kontakt bin. Und gleichzeitig gibt's aber ja ein Riesenspektrum an Innovationen, jetzt gerade die in künstliche Intelligenz mit integrieren. Und dann wird's natürlich sehr viel futuristischer, sage ich mal. Und um da so ein bisschen einen Überblick zu geben, also grundsätzlich, also ich denke, kein Psychotherapeut denkt mal drüber nach, ob er seinen Patienten, also wenn er ein gutes E-Mail-Tool hat, ein gesichertes, ob er damit im Kontakt stehen kann. Auch während der Pandemie waren einfach videovermittelte teletherapeutische Interventionen auch dann eine gute Notlösung, denke ich, oder Lösung, die Menschen erreicht hat, die eben nicht vor die Tür gehen konnten. Also da wundert sich jetzt mittlerweile auch keiner mehr. Das ist wahnsinnig verbreitet und es gibt auch sehr viele Studien auch schon eben entsprechend in dem Bereich, dass man einfach über Videokonferenz wirklich ganz gut auch Kontakt halten kann, Verbindung herstellen kann zu seinen Patientinnen und da eben auch wirksame Effekte erzielen kann, die eigentlich, gibt viele Studien, die sagen, die sind eigentlich der Face-to-Face, also dem persönlichen Kontakt, gar nicht so unterlegen. Aber es ist natürlich schon anders. Also ich denke, das ist, wenn man das gemacht hat, schon klar, dass man dann anders kreativ sein muss. Vor allem, wenn man mit Kindern, Jugendlichen vielleicht arbeitet, kann man nicht jedes Brettspiel mehr online spielen. Aber es gibt andere Spiele. Also das, denke ich, hat sich ganz gut etabliert. Was natürlich auch ein Riesenthema ist, sind Apps oder eben selbsthilfevermittelte Interventionen. Das heißt, da werden einfach digitale Interventionen auf dem Handy oder auch auf einer Webplattform angeboten, wo Menschen sich im Selbststudium oder mit einem gewissen Grad an Interaktion dann auch quasi informieren können. Da gibt's natürlich auch Kontinuum an, wie geht da eine KI mit rein. Und da können zum Beispiel dann auch Chatbots Anwendung finden oder Virtual and Reality Augmented Interventions gibt's zum Beispiel. Genau.
Du hast gerade schon die Pandemie angesprochen und Teletherapie und dass man sich seitdem auch nicht mehr so richtig darüber wundert und es quasi in die Normalität Einzug gehalten hat. Würdest du denn sagen, dass wir da jetzt wirklich auch durch die Pandemie einfach in dem Bereich einen Schritt weitergekommen sind, der vielleicht ohne die Pandemie so noch viel länger gedauert hätte? Und was wissen wir denn heute schon über die Wirksamkeit von Teletherapie? Also gibt es einen Unterschied zu einer quasi physischen Begegnung und der Remote-Verbindung?
Ja, ich würde sagen, jein. Also da gibt es sicherlich Befürworter, dass in der einen oder der anderen Richtung. Aber vielleicht zur ersten Frage. Also genau, die Pandemie hat, denke ich, viele Menschen ja auch gezwungen, in diese digitale Richtung zu gehen. Also bei uns an Universitäten oder die Verwaltung, die sich dann digital umstellen musste, das war ein ganz schöner Hauruck. Und auch in der Psychotherapie, glaube ich, haben viele dann zu digitalen Tools gegriffen, obwohl sie es wahrscheinlich nie gemacht hätten. Also weil sie dann einfach, bevor sie gar keinen Kontakt hätten mit ihren Patientinnen, denen es ja in der Situation häufig besonders dann auch schlecht ging. Also wenn die Struktur von außen wegfällt, ist das für jemanden, der belastet ist, schon eine wahnsinnige Herausforderung. Also ich denke, da waren einige wirklich froh, dass sie dieses Mittel hatten und hat dann doch auch gezeigt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist und die technischen Hürden doch auch überwindbar waren. Ja, und wenn man das dann natürlich dann einmal gelernt hat, ist es natürlich eine Fertigkeit, die man dann, denke ich, auch nicht mehr so leicht vergisst. Viele waren dann natürlich doch auch wieder froh um den persönlichen Kontakt und also ich auch, also obwohl ich natürlich in der Richtung forsche, aber ich sehe das durchaus auch differenziert. Ich denke, den braucht es auch zwischendrin und es ist nochmal eine andere Qualität, aber gleichzeitig hat das Digitale einfach wahnsinnige Vorteile und bietet Flexibilität, gerade wenn jemand vielleicht einfach in einem ländlicheren Bereich wohnt und eine lange Reisezeit hin hätte zur Psychotherapie, dann ist das doch ein Vorteil, der nicht zu verachten ist. Und wir sehen jetzt nach der Pandemie, was Psychotherapie angeht, ziemlich zurückgeschwankt, wieder in den persönlichen Kontakt. Der wird doch auch betont, wie wichtig der ist, gerade wenn Menschen Krisensinn haben, dass man da auch wirklich so eine Nähe herstellt. Ich würde mir wünschen, dass es eben ein bisschen differenzierter Richtlinien gibt, also dass je nachdem, je nach Bedarfen, je nach Schweregrad, je nach Symptombild, je nach persönlichen Vorlieben man da einfach auf die Belange der Patientin, aber auch der Therapeutinnen eingehen könnte. Das fände ich ein gutes Setting, aber genau, da ist eben die Forschung auch interessant. Also es gibt tatsächlich einige Studien, die zeigen, dass Videotherapie genauso wirksam ist wie Face-to-Face-Therapie und das im dann nicht nachsteht, was, glaube ich, viele intuitiv nicht denken würden. Ja, es ist schon irgendwo überraschend. Ich wünsche mir da auch einen differenzierteren Dialog, dass man wirklich auch schaut, für welche Menschen ist das eigentlich ein gutes Angebot und passendes und für manche ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Vielleicht gerade jemand, der vielleicht sehr isoliert ist und viel zu Hause und eher vielleicht von Einsamkeit betroffen, für den kann es vielleicht auch hilfreich sein, sich mal der U-Bahn auszusetzen. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die auch da Schwierigkeiten haben, U-Bahn zu fahren oder so, dass man das auch übt oder irgendwo in Präsenz zu sein, könnte hilfreich sein. Und für die anderen, wie gesagt, wenn jemand sehr eingespannt ist oder ländlich wohnt, dann ist das eben auch hilfreich, digital zu arbeiten. Also jetzt nur als Beispiel, da gibt es noch viele andere Mischformen, aber Menschen sind ja nicht gleich und meistens werden halt Mittelwerte berichtet, die auf den Einzelnen ja dann gar nicht so zutreffen. Aber im Mittel gesehen gibt es quasi eigentlich keinen Unterschied.
Was wir in den letzten Jahren in dem Bereich ja auch viel gesehen haben, ist, dass Chat-Angebote oder auch Videosprechstunden, teilweise auch anonyme Angebote immer stärker geworden sind. Auch Goldkind bietet ja als Einstieg auf der Seite ein Chat-Angebot an und auch Videosprechstunden, um Menschen, die in einer herausfordernden Situation sind, auch eine einfache Einstiegsmöglichkeit in das Thema anzubieten, wo man dann eben nicht direkt zum Psychotherapeuten muss, zum Psychologen, Psychiater muss, um da einen Termin zu machen, um dann auch das Ganze direkt so, ich sage jetzt mal, offiziell und komplex machen zu müssen, sondern dass man erstmal jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, der das vielleicht dann auch fachlich einschätzen kann und da dann eine Empfehlung gibt, was man denn vielleicht im nächsten Schritt tun sollte. Für wie hilfreich hältst du solche Angebote und machen die vielleicht dann auch die Arbeit der Psychotherapeuten am anderen Ende einfacher, weil die Leute schon mit einer gewissen Einschätzung in den ersten Termin kommen und man dann vielleicht auch da besser helfen kann?
Ja, also da rennst du offene Türen ein mit dieser Frage. Ist für dich super wichtig und gut, weil nach wie vor haben wir einmal ein Versorgungsproblem. Also mehr Menschen, die eigentlich einen Bedarf haben an Psychotherapie, haben keinen Platz. Und gleichzeitig ist das Stigma riesig. Ich merke das auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, was mich immer wieder erschreckt, wo ich mir denke, Leute, ihr wisst doch, was ich tue. Ich bin doch keine Schamanin, ohne Schamanin despektierlich zu behandeln. Aber es hat ja eine wissenschaftliche Evidenz. Und es gut erforscht, was wir hier tun, und trotzdem trauen sich so viele Menschen nicht, diese Hilfe anzunehmen oder befürchten, dass sie als Psycho abgestempelt werden oder dass sie da irgendwie eine Schwäche haben, wenn sie sich diese professionelle Hilfe suchen würden, was man bei einem Beinbruch nie denken würde, aber Psychotherapie ist einfach noch so stigmatisiert oder wir erreichen die Menschen zu schlecht, und wenn sie sich trauen, dann werden sie abgefertigt mit langen Wartelisten. Das ist ein Unding. Und da ist wirklich das große Potenzial meiner Meinung nach von digitalen Interventionen, dass man wirklich niederschwellig anonym erstmal schauen kann, was ist das überhaupt, sich informieren kann, was die meisten Menschen haben ja überhaupt keine Ahnung, was in der Psychotherapie abläuft, und das kann ich dann so erstmal ganz in einem sicheren Rahmen kennenlernen. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass man, wenn man da schon mal digitale Interventionen getestet hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dann auch wirklich eine Psychotherapie zu machen, steigt. Und interessanterweise aber auch umgekehrt. Also Menschen, die Psychotherapie gemacht haben, nutzen auch eher ein digitales Tool, um ja sich weiter die mentale Gesundheit zu verbessern. Also der positive Effekt geht in beide Richtungen.
Jetzt haben wir vorhin schon gelernt, die Bandbreite digitaler Angebote und Lösungen ist groß, sowohl die, die schon im Einsatz sind, als auch die, an denen vielleicht gearbeitet wird und geforscht wird. Wo siehst du denn ganz allgemein momentan die größten Herausforderungen, wenn es um solche Lösungen geht?
Ja, also was ich spannend finde, ist einfach der Gap oder dieser Riesenspalt, glaube ich, zwischen was in der Forschung passiert und was in der Anwendung tatsächlich landet. Also die Forschung ist natürlich immer, ja, hoffentlich am Zahn der Zeit, aber da gibt's wahnsinnig spannende Entwicklungen, natürlich was auch künstliche Intelligenz angeht. Diese Large Language Models haben einen riesen Push bewirkt, wie man kann Emotionen an Gesichtern, an der Stimme, an der Körperhaltung ablesen, automatisiert, kann Depressionen vorhersagen durch diese Daten. Also das ist Wahnsinn, aber die Frage ist ja, wie bringen wir das sinnvollerweise in die Anwendung, in die Praxis? Und wir strugglen schon, sage ich mal, mit teletherapeutischen Angeboten, wo wir eigentlich das schon lang machen, selber ausprobiert haben, wo wir eine gute Evidenzlage haben, viele Studien da sind. Und da haben viele dennoch Bedenken, ob das, ob man denn doch nicht immer auch seinen Patienten theoretisch anfassen können müsste. Ja, also sind zwei ganz unterschiedliche Stränge. Und ich frage mich schon manchmal, wie können wir Therapeutinnen vor allem besser abholen, weil meistens sind die Patientinnen da viel schneller unterwegs. Also die nutzen schon all diese Tools. Ja, es gibt ein Riesenangebot, vor allem was Apps angeht, aber auch Chatbots, ja, die dann frei verfügbar sind, wo die Daten sonst wo vielleicht landen. Es gibt einfach auf Therapeutenseite sehr, sehr viele Bedenken, die auch angemessen sind, aber teilweise dann eben auch den Fortschritt behindern. Also ich denke, der Fortschritt ist eh da, ja, also ob wir wollen oder nicht, die KI und die Forschung und gerade was große Firmen sich leisten können, die Entwicklung schreitet voran. Und man kann die Augen verschließen und sagen, ich möchte das alles nicht. Oder man kann einfach schauen, was sind denn eigentlich die Risiken und was ist aber auch der Nutzen und wie kann ich es am besten einsetzen für meine Patienten? Weil es passiert, es wird genutzt. Und wenn wir als Wissenschaftler, als Psychotherapeutinnen dann nicht mitmachen, ja, dann fährt der Zug an uns vorbei. Und wir haben eben das Potenzial gar nicht eingesetzt für diejenigen, die da einen großen Nutzen draus ziehen würden. Und das ist so ein bisschen, was mich auch in der Forschung antreibt. Also wie können wir diese Innovation sinnvoll, vertrauenswürdig und sicher vor allem für Patientinnen nutzen? Und zwar nicht pauschal für alle gegen das Gleiche, one size fits all, denke ich, macht keinen Sinn, sondern da muss man einfach differenzieren, was sind, wie gesagt, die Bedürfnisse der Einzelnen und wie kann man sinnvoll einsetzen. Und die Diskussion fehlt mir so ein bisschen. Also wir sind, glaube ich, als Menschen einfach Fans von Komplexitätsreduktion, ja. Wenn man einfach sagt, die böse KI, dann ist es sehr viel einfacher. Aber einfach mal zu schauen, was macht denn künstliche Intelligenz überhaupt? Und wo sind die Gefahren tatsächlich? Aber was sind auch die Vorteile? Da einfach wirklich umfassend reinzuschauen, das fände ich spannend.
Du hast in deinem Vortrag auf der Goldkind-Konferenz, den man auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen kann, auch über Gesundheitsdaten gesprochen, über die Analyse von verschiedensten Daten, die wir über alle möglichen Tools heute erfassen können. Ich habe hier so einen Smart Ring an meinem Finger, über den, der sagt mir was über mein Stresslevel, über mein Resilienzlevel, also nicht mehr nur Puls- und Bewegungsdaten, sondern dann auch wirklich solche eher, ich nenne es jetzt mal, psychologischen oder psychischen Daten, die da ausgewertet werden. Inwieweit helfen die denn tatsächlich in der Therapie am Ende? Und wie sinnvoll ist es auch, so viele Daten zu erfassen?
Ja, das finde ich ein ganz spannendes Thema, auch persönlich. Also, und das spiegelt nochmal sehr gut wider, was ich davor gesagt habe. Also, wie viele Menschen haben schon so eine Fitnessuhr, ja, oder ein Smart Ring? Das sind, glaube ich, weniger, aber so eine Fitnessuhr, ich glaube, oder eine Fitness-App haben wahnsinnig viele und tracken ihr komplettes Bewegungsverhalten, Schlafverhalten. Und wie du sagst, da gibt's ja dann noch andere Komponenten, wie mein Stresslevel wird angezeigt, meine Resilienz wird angezeigt. Und das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr spannend, weil man natürlich Realtime-Daten bekommt, also das heißt wirklich im Alltag ganz nah an mir dran erfasst. Und Schlaf ist ja eine ganz, ganz wichtige Gesundheitskomponente. Also wenn man schlecht schläft, dann ist man meistens nicht so gut gelaunt, ja. Und umgekehrt, wenn man viel grübelt oder sich psychisch belastet fühlt, schläft man auch schlecht. Also es ist schon ein gutes Maß grundsätzlich, oder Herzratenvariabilität. Das sind alles ganz wichtige Marker. Was bei diesen Geräten aber so ist, ist, dass die natürlich eine riesengroße Fehlerrate haben, also ganz die Daten nicht ganz zuverlässig immer unbedingt erfasst werden. Also Herzratenvariabilität wird zum Beispiel eigentlich besser mit einem Brustgurt gemessen, aber die wenigsten tragen Brustgurt dauerhaft. Das heißt, da sind viele Lücken, die dann je nach Anbieter irgendwie aufgefüllt werden. Und das wird aber natürlich nicht an den Nutzer zurückgemeldet, sondern es wird alles grob gemittelt und grob über einen großen Datenpool, den es da mittlerweile da gibt, dann zurückgespielt. Also, und ich habe mir es auch mal so ein bisschen genauer angeschaut, was kommt da eigentlich raus? Also es ist sehr schwammig. Also wie genau das berechnet wird, was meine Resilienz eigentlich sein soll, das ist so ein bisschen fraglich. Aber grundsätzlich ist es schon auch ein Forschungsthema, wo wir dran sind, wo wir einfach auch so physiologische Marker erheben wollen, um einfach ein besseres Bild zu bekommen, wie geht's jemandem? Weil wenn ich quasi zum Beispiel eben Schlafdaten habe von einem Monat und ich sehe, eine Person braucht einfach 2 Stunden, bis sie eingeschlafen ist und wacht dann regelmäßig auf, dann kriege ich schon ein ganz gutes Bild davon, ob jemand da ein Problem hat, also würde ich sagen, sehr, sehr zuverlässig, gegenüber einem Fragebogen, der vielleicht abfragt, wie ging es dir in den letzten 2 Wochen, oder wenn man ein subjektives Gespräch hat und sagt, wie fühlen Sie sich denn aktuell, dann hat man meistens dann doch eher den Eindruck von, wie geht's mir aktuell in diesem Moment, aber nicht wirklich objektiv über einen längeren Zeitraum hinweg. Also diese zeitnahe Erfassung am Alltag, das macht datenmäßig auf jeden Fall Sinn, kurz gefasst. Und aber diese ganzen Tracker, ja, die sind halt oft sehr ungenau. Aber trotzdem, da sieht man auch dieses Privacy-Paradoxon ganz schön. Menschen sind bereit, alle ihre Daten herzugeben, ja, trotz allen Misstrauens und die böse KI. Aber unser Smartphone sammelt unglaublich viele Daten. Unsere Mikrofone werden mitgehorcht und wir bekommen personalisierte Werbung. Wir wissen das alles. Und trotzdem geben wir die Daten her, weil wir einfach einen großen Benefit davon haben. Genau, von dem her ist da wirklich eben die Frage, wo kann da auch Forschung und Psychotherapie sinnvoll mitmachen und nicht nur quasi, dass es dann jeder seine Daten hergibt und dann super Werbung bekommt, schön, aber das ist jetzt nicht unbedingt, denke ich, für die Gesundheit größte Nutzen.
Du hast dieses Paradoxon gerade schon angesprochen, in dem Moment, wo dann eine, ich nenne es jetzt mal offiziellere Stelle, ein Arzt, ein Therapeut, eine Therapeutin, eine Behörde, eine Krankenkasse, wie auch immer, Daten möchte, dann werden die Leute gleich ganz vorsichtig und zurückhaltend. Und das, obwohl diese Stellen, sage ich jetzt mal, ja in der Regel ein sehr viel höheres Level an Datenschutz und Privatsphäre anbieten als Facebook, Google, Apple, wie auch immer, all diese Unternehmen, die all diese Daten von uns haben, die anderen eigentlich vielleicht auch gerne für sinnvolle Zwecke nutzen würden. Wie siehst du denn die Situation da? Wie bekommen wir das denn hin, dass wir da einen sinnvollen Mittelweg am Ende finden müssten? diese Organisationen dann vielleicht mehr mit den anderen zusammenarbeiten, was dann vielleicht auch wieder zu Unmut bei den Nutzern und Nutzerinnen führt? Oder wie bekommen wir das sinnvoll hin?
Ja, das ist, denke ich, wirklich so eine der Schlüsselfragen, weil da so viel Skepsis herrscht. Und ich finde, der Rüdiger Bruss, also der Professor Rüdiger Bruss, hat das bei der Goldkern-Konferenz auch wirklich schön gesagt, dass man natürlich einfach Vertrauen herstellen muss und auf dieses Vertrauenskonto einzahlen muss. Also auch zum Beispiel, was die digitale Patientenakte oder so angeht, dass die Menschen, die ihre Daten hergeben dürfen, auch wissen, die sind da wirklich in guten Händen und werden ja sinnvoll genutzt. Und es hat natürlich immer irgendwo eine Restgefahr. Aber grundsätzlich hat auch eine Patientenakte, die in Papierform in einem Schrank eingeschlossen ist, könnte theoretisch ja auch geklaut und missbraucht werden. Ja, also das ist, und genauso kann man ja im digitalen Raum einfach da Hürden und Sicherheitsschlüssel quasi bei Vorkehrungen treffen, die das Ganze sicher machen. Da denke ich, könnte vielleicht Information auch helfen, dass man sehr viel einfacher dargestellt bekommt, wie sieht es denn eigentlich aus oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich meine Daten da missbraucht werden oder Dinge damit angestellt werden, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und da denke ich, wir als Institutionen, als Universitäten, als der Bund, als ja Behörden, die da vielleicht auch ein Siegel vergeben können, Daten geprüft sind und wie das genau aussieht, das müssen wir einfach, glaube ich, wirklich viel Informationsarbeit und Aufklärungsarbeit leisten. Und gleichzeitig vielleicht noch kurz, es gibt eigentlich auch das Transparenzgesetz, wo eigentlich Firmen auch gezwungen werden, sehr deutlich zu zeigen, was mit den Daten passiert. Ich finde, das ist noch nicht in den meisten Fällen gut umgesetzt. Also meistens sind AGBs dann doch gefühlt in Schriftgröße 8 in einem langen Text, der sehr unattraktiv ist zu lesen, dargestellt. Also das, der Front könnte man natürlich auch nochmal arbeiten, zu schauen, wie kann man generell eine größere Transparenz herstellen, was mit den Daten im Netz passiert. Also TikTok war ja auch jetzt in den Medien und wird kritisch diskutiert. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man diese Diskussionen führt.
Jetzt haben wir gerade schon über ganz viele verschiedene Lösungen, die es da so gibt und an denen gearbeitet wird, gesprochen. Wie wird dann am Ende die Wirksamkeit von solchen Lösungen untersucht? Das ist ja auch ein wichtiger Teil deiner Arbeit am Ende des Tages.
Ja, genau. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass man da, also weil die Lücke von nicht erforschten Angeboten ist einfach riesig. Also je nach Quelle spricht man von 1-5% aller digitalen Angebote, die überhaupt eine Wirksamkeit nachweisen. Die Studien, die dazu gemacht werden, sind, also waren viele einfach so Nutzer- und Akzeptanzstudien. Das hat man immer relativ schnell gemacht. Aber was es natürlich braucht, sind wirklich randomisiert kontrollierte Studien. Das heißt, das kann man sich wie in Medikamentenforschung gut vorstellen. Die eine Gruppe kriegt eine blaue Pille, die andere kriegt die rote Pille. Keiner weiß, was eigentlich drin ist. Und man schaut am Ende, wer hat einen Benefit davon. Ja, und so kann man das natürlich genauso bei digitalen Interventionen machen. Die Patientinnen oder die Teilnehmenden werden zufällig zu einer Gruppe zugeordnet. Die einen bekommen eben die Interventionen und dürfen ein Tool ausprobieren. Die anderen bekommen vielleicht nichts oder ein ähnliches Tool, was aber nicht den Innovationscharakter vielleicht hat, also das nennt man dann aktive Kontrollgruppe, um da einfach auch einen guten Vergleich zu bekommen oder bekommen das Standardmaß. Und dann schaut man am Ende und hoffentlich auch über einen längeren Zeitraum hinweg, gibt es da wirklich einen Vorteil. Und das muss bei einer relativ großen Stichprobe gemacht werden, dass man auch sicherstellen kann, dass beide Gruppen gleich sind und repräsentativ sind. Also nicht, dass man in der einen Gruppe zum Beispiel nur Männer hätte, in der anderen nur Frauen. Dann kann man da keine Aussage drüber treffen, sondern die sollten sich wirklich in allen Merkmalen gleich sein, was die Altersstruktur zum Beispiel angeht oder vielleicht auch der sozioökonomische Status, also besser Verdiener, schlechter Verdiener, gut Ausgebildete, nicht gut Ausgebildete. Und dann kann man eigentlich auch wirklich gute Aussage treffen. Genau, das kann man dann noch statistisch berechnen, wie groß diese Gruppe tatsächlich sein muss, um da auch wirklich eine Aussage machen zu können. Aber da ist die Studienqualität teilweise sehr gut, teilweise nicht so gut. Also das ist aber klassisch in der Wissenschaft, darüber streiten wir uns die ganze Zeit, wer was wie schlecht gemacht hat und das genau, wie es besser gehört und was zukünftige Forschung ist. Das ist einfach ein Prozess, das gehört dazu. Vielleicht, was es da ein bisschen schwierig macht, ist natürlich, dass der Markt sehr schnell ist. Also man baut nicht eine App und dann ist die für immer so, sondern die wird ja auch ständig aktualisiert. Das heißt, es braucht eigentlich da auch ein bisschen innovative Konzepte, wie man immer wieder auch diese Wirksamkeit nachweist. Und ich denke, da ist es auch ganz wichtig, die Nutzenden damit einzubeziehen, also auch in die Entwicklung und in deren Erfahrungen. Also dass das so eine Art iterativer Prozess ist, um da auch wirklich ja, die Zielgruppe da mitzunehmen und nicht an ihnen vorbei was zu entwickeln, das finde ich wichtig. Und das machen Firmen eigentlich ständig. Also die haben dieses User Experience Research, da gibt's eben ein großes Budget meistens. Da haben wir in der Forschung, müssen wir immer schauen, dass wir gute Forschungsgelder kommen, um eben auch diese entsprechenden Richtlinien oder Standards einzuhalten. Aber genau, wir lernen da auch gut dazu, denke ich.
Wenn wir zum Ende hin vielleicht nochmal die Glaskugel auspacken. Ich habe am Anfang ja gesagt, viele stellen sich dann vielleicht vor, da ist eine KI, die dann den Psychotherapeuten, die Psychotherapeutin ersetzt und man irgendwie so einen virtuellen Avatar auf dem Bildschirm sieht oder dann vielleicht auch in seiner VR-Brille sieht und sich mit der Person, mit dieser virtuellen Person unterhält. Wenn wir mal wirklich in die Zukunft schauen, wir haben gemerkt, KI hat sich wahnsinnig schnell entwickelt in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Da ist vieles heute möglich, was wir uns vielleicht damals noch nicht hätten vorstellen können. Wenn du mal aus deiner Erfahrung heraus in die Zukunft schaust, was glaubst du denn wird möglich sein und wo siehst du vor allem aber auch die Grenzen, gerade in der Psychotherapie, die wir vielleicht aus verschiedensten Gründen nicht überschreiten sollten?
Ja, das ist echt eine spannende Frage, wo ich auch viel diskutiere, auch mit Freunden und persönlich, weil, also wenn ich mir die Entwicklung so anschaue, da werden wir schon ganz schön schauen, was alles möglich ist. Also wenn man sich ein Metaverse anschaut und ChatGPT, die einfach wunderbare Dialoge führen kann. Und es gab schon vor 12 Jahren, hatte ich schon von Patienten mitbekommen, dass sie sich mit Siri unterhalten und ihr Herz ausschütten, ja. Und es wird sicherlich möglich sein, dass man in eine virtuelle Welt eintaucht und ein komplettes therapeutisches Gespräch führt, das vielleicht auch wirklich heilsam ist. Aber ist ja auch anonym, ohne dass da ein Mensch irgendwas zu sagen hat quasi. Und es gibt selbst lernende Algorithmen, bei denen, genau, wir gar nicht mehr, noch nicht mal mehr einen Input in das Modell liefern müssen, sondern das geht von ganz alleine. Also das, denke ich, wird auch gar nicht mehr so lang dauern, bis man quasi das erreicht hat, wenn es nicht jetzt schon geht. Also ich weiß auch jetzt schon von Patientinnen, die mit ChatGPT Konversationen führen. Und klar, Menschen, die einsam sind, ja, und diesen geschützten Raum nutzen wollen. Ja, die Frage ist aber, denke ich, eher, wollen das alle auch so, ja? Oder ab wann möchte ich diese Anonymität? Und ich weiß auch, dass es eine Maschine ist und ich werde trotzdem auch eine Beziehung herstellen. Ich kann mich ja auch in eine KI verlieben oder manche haben auch eine persönliche Beziehung zu ihrem Handy. Also das ist ganz spannend, finde ich, was da abgeht. Aber ab wann kommt eigentlich der Punkt, wo eine Person oder ein Patient dann merkt, ja, aber ich möchte doch eigentlich ins echte Leben oder ich möchte eigentlich diesen menschlichen Kontakt, auch wenn der vielleicht gruseliger ist, weil ich vielleicht Ablehnungen erfahre oder weil ich mich dann so emotional verbrennen kann, sage ich mal. Bei einer KI passiert es vielleicht auch, aber es ist vielleicht erstmal nicht so schlimm. Genau, und hat dann doch einfach das Bedürfnis nach dem echten Leben. Also ich glaube, da ist dann auch der Punkt, wo wir als Psychotherapeuten dann auch da sein sollten. Und auch schauen sollten, was macht eine Person dann im Netz? Ja, welche Seiten zeigt der oder diejenige von sich? Es kommt irgendwann der Punkt, denke ich, wo Menschen sich doch den persönlichen Kontakt wünschen und wo wir als Therapeuten dann auch schauen sollten, welches Bedürfnis wird da vielleicht in der virtuellen Realität ausgelebt oder was redet der Mensch mit einer KI und kann man das nicht sogar transferieren ins echte Leben, wo es vielleicht dann auch eine ganz andere Erfahrung vielleicht wird und befriedigender vielleicht. Aber da sollten wir einfach im Kontakt sein und neugierig bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste und nicht die Augen verschränken und sagen, ich mag aber nicht. Also genau.
Vielleicht hilft irgendwann ja auch so eine Art Multi-Layer-Therapieangebot, wo man sagt, man macht vielleicht so eine erste Diagnose, so ein erstes Gespräch mit einer KI, die vielleicht strukturiert Dinge abfragt und darauf reagieren kann und man vielleicht auch die Situation in Anführungsstrichen nutzt, dass die Patientin, der Patient mit einer anonymen KI vielleicht offener spricht als mit einer Person, die da gegenüber sitzt und die Erkenntnisse aus diesem Gespräch übernimmt dann vielleicht ein menschlicher Psychotherapeut oder eine menschliche Psychotherapeutin und fängt auf der Basis dann an, tatsächlich auch zu arbeiten. Das würde ja vielleicht auch schon mal stark entlasten, und am Ende vielleicht sogar zu besseren Ergebnissen führen.
Absolut, genau. Also, dass man einfach hybride Modelle denkt und denkt, wie kann ich denn digitale Technologie oder KI nutzen, um den Patienten, die Patienten abzuholen und für mir meine Arbeit ein bisschen zu erleichtern, weil ich mache als Therapeutin auch ganz viel Routinearbeiten, ja, die nicht unbedingt sein müssen. Und da ist der KI richtig gut, auch jetzt schon. Und was wir jetzt in dem Projekt machen, ist zum Beispiel, dass wir ganz breit screenen mit digitalen Fragebögen und dann gucken, wenn jemand da Auffälligkeiten hat oder länger Schlafprobleme, wie gesagt, oder von vermehrtem Stress berichtet, dass wir dann da gezielt nachfragen. Und so haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Riesengruppe quasi zu erkennen und dann aber auch ganz gezielt und zeitnah ein Angebot zu machen. Und da sind wir einfach so schlecht, gerade noch in der Psychotherapie, gerade bei Jugendlichen, also es geht in der Studie geht es um 16- bis 22-Jährige, dass wir die in dieser ganz vulnerablen Phase in der Pubertät, wo sich das ganze Gehirn umbaut, da einfach auch erwischen, um dass sie nicht erst 2 Jahre später, wenn eigentlich das Kind im Brunnen gefallen ist, sich erstmal trauen, überhaupt da aktiv Hilfe aufzusuchen. Also das ist, finde ich, eine Riesenhoffnung und wo wir da einfach ganz gezielt eben sinnvoll digitale Technologie einsetzen können oder standardisiert Interviews zu führen oder so. Das kann eine KI irgendwann auch, ja. Das ist, genau, finde ich super so.
Ich danke dir sehr, dass wir so einen kurzen Überblick über all diese digitalen Themen bekommen konnten, auch ein bisschen über die Wirksamkeit sprechen konnten und einen kleinen Blick in die Zukunft wagen durften. Vielen Dank dir.
Ja, danke fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.